das größte Geheimnis bei Jesus ist ja, dass er verschiedene Abstammung hat, sozusagen. Ja? Also, dass er eine irdische Abstammung hat und eine göttliche Abstammung hat. Ja? Ich meine, bei uns ist es manchmal nicht so geheimnisvoll, also wir auch nicht immer 100% alles so wissen, aber normalerweise, in vielen Fällen ersichtlich, haben wir eine väterliche und eine mütterliche Abstammung. Ja, und dann gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir uns mehr in der einen wiederfinden oder so damit identifizieren können, denken, ja, ich bin so wie mein Vater oder die Familie meines Vaters oder das, da merke ich so Anknüpfungspunkte oder Lebensadern in mir. Ja, es kann positiv sein, dass ich denke, guck mal, die Fähigkeit oder die Begabung habe ich auch. Ja, kann auch sein, dass man sich darüber ärgert, ja, dass man irgendwas, boah, das hat mein Vater auch immer gemacht oder mein Opa, der war doch auch irgendwie so miesepetrig wie ich jetzt oder sowas. Ja. Und dann gibt es Phasen vielleicht, wo man dann denkt, oh, ich glaube, jetzt bin ich in der Phase, dass da kommen so Eigenarten oder Wesenseigenschaften aus der Familie meiner Mutter so mehr zum Tragen. Ja, das ist tatsächlich manchmal in Phasen auch verschieden, sogar äußerlich. Ja, beim Kind sagen die Großeltern, oh, ganz der Papa. Ja, und schon ein paar Jahre später gibt es da gar nicht immer mehr wie die Mutter, immer mehr wie die Mutter. Ja, also das ist so ganz interessant. Das ist schon im menschlichen Sein schon so ein gewisses Geheimnis, weil wir auch dann die letzten Endes ausmachen, die Kombination von beidem macht ja unser Wesen, unser Leben, unser Einmaligsein auch aus. Ja, selbst bei zwei gleichen Eltern sind wir ja dann doch am Schluss einmalige Geschöpfe Gottes. Bei mir war das so, also ich habe einen Vater, der aus Ostpreußen kommt, das Wort gibt es heute gar nicht mehr, also Rajon Kaliningrad heißt das, glaube ich, heutzutage. War früher, viele hundert Jahre war das Deutsch, der berühmteste Philosoph Deutschlands, Immanuel Kant ist dort geboren, also war viele Jahre eine deutsche Stadt. Und dann wurde ich immer so ein bisschen, ja, du bist von Ostpreußen, stammst du ab. Ja? Ja? Dann kam die Familie meiner Mutter, ja, die kommen aus dem Baltikum, sind Baltendeutsche, die irgendwann mal aus Sachsen, aus Baden-Württemberg dahin ausgewandert sind, viele hundert Jahre dort gelebt haben, weiß ich, 400, 600 Jahre. Und ja, du gehörst doch zu dieser Familie. Ja? Dann war ich manchmal so ein bisschen hin und her gerissen, bis ich gemerkt habe, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann mir das so ein bisschen aussuchen. Ja? Oder so ein bisschen, wie gesagt, aus beidem so die Stärken so rausziehen und so. Ja? Und bei Jesus, ja, wird tatsächlich in der Bibel im Neuen Testament beides unterschiedlich betont. Beides kommt zum Tragen. Wenn wir nur allein den Anfang vom Matthäus-Evangelium vergleichen mit dem Anfang vom Johannes-Evangelium. Ich glaube, es sind Leute da, die Bibel schon mal gelesen haben. Ja? Also mit dem Matthäus-Evangelium fängt ja auch das Neue Testament an. Also jedem Juden, den du ein Neues Testament in die Hand drückst, der liest als erstes Abraham, Stammbaum von Jesus. Da wird die irdische Abstammung von Jesus, von Abraham und von David geschildert. Ja? Also die eine Seite, wo wir ja wissen, letzten Endes, die führt ja diese Abstammung zu Josef, letzten Endes ist das ja gar nicht Josef, sondern letzten Endes stammt er ja von Maria ab, die aber auch aus dem Stamm David war. Ja. Interessant ist, dass bei Matthäus ja von Abraham weg, die Kinder Isaak, Jakob, bis dahin, das kennen wir noch auswendig, dann wird es ein bisschen Judah, und jetzt kommt Perez, Ram, Aminadab, Nachshon und so weiter, wie sie alle heißen, bis König David und dann von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Josef, da heißt es der Mann der Maria. Also stammt er ja gar nicht von Josef ab, sondern von Maria. Bei Lukas, da ist der Stammbaum genau umgekehrt. Vielleicht ist euch ja schon mal aufgefallen. Da geht es von Jesus an, ja, steht in Lukas 3, Vers 23. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Wann fängst du an? Also ich meine, als er begann, soll heißen, seine Berufung zu leben, oder? Oder öffentlich seine Mission auszuüben. Und er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und jetzt kommt die ganze Kette wieder. Aber ist euch mal aufgefallen, könnt ihr mal in Ruhe, wenn ihr mal in der Weihnachtszeit mal Zeit habt, guckt euch mal diese beiden Stammbäume an, da werdet ihr feststellen, verschiedene Namen. Nachher vereinigt sich's wieder, spätestens bei David. Ja? Ich habe die Stelle im Griechischen mir untersucht und man kann sie auch so übersetzen, er selbst, Jesus, war bei seinem Start ungefähr 30 Jahre, abstammend als Sohn, Klammer auf, wiewohl er zugerechnet wurde dem Josef von Eli, von Mattat, von sowieso, von David. Also es gibt gute Erklärungen auch von Leuten, die das urkirchlich, urchristlich, urtextmäßig untersucht haben. Die sagen, tatsächlich haben wir bei Lukas den Stammbaum über Maria, die auch aus dem Haus David war und vielleicht deswegen auch nach Nazareth, nach Bethlehem musste, um sich nach dem Gesetz des Kaisers Augustus einschreiben zu lassen für die Steuerlisten. Josef und Maria, beide aus dem Hause David. Also interessant, die irdische Abstammung von Jesus. Nach der babylonischen Gefangenschaft sind viele Juden ja zurückgekommen nach Israel, auch die Nachkommen von König David, aber sie haben nie wieder diese Bedeutung gehabt. Das Königshaus David hat immerhin, also eine Dynastie, ja, die immerhin ein paar hundert Jahre existiert hat, als Reich Juda, der Sohn von David, Salomo und so weiter. Ja. Und dann kam aber, sind die abgefallen von Gott oder ziemlich weit weggekommen zumindest. Und dann sind sie in die babylonische Gefangenschaft. Und als sie zurückgekommen sind, spielten die Nachkommen Davids keine große Rolle mehr. Der Statthalter noch, Zerubabel, aber als König, als Königsfamilie spielten sie keine Rolle mehr, waren verteilt im ganzen Land. Einige waren in Nazareth, ja, in Galiläa und in der Umgebung. Und da war gar nichts mehr zu erkennen von dem, was einmal dieses Haus ausgemacht hatte. Sie waren nur noch ein Schatten ihrer selbst, ein Baumstumpf, könnte man sagen. Und da fällt einem doch diese Prophetie von Jesaja ein. Vielleicht gab es doch auch immer wieder mal welche, die diese Prophetie vor Gott gebetet haben. Jesaja 11, Vers 1 bis 2. Da hat Jesaja Jahrhunderte vorher prophezeit, es wird ein Zweig, ein Spross hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und da steht das Wort Netzer. Und ein Schößling wird hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, der siebenfältige Heilige Geist Gottes. Eine ganz klare Prophetie auf den Messias, auf den kommenden Messias. Ja. Und da wird gesagt, dass dieser ehemals blühende Baum Davids, diese große Königsfamilie, dass die irgendwann mal wird da nur noch so ein Stumpf übrig bleiben, wo man denkt, also da wird ja auch nichts mehr raus. Ja. Also wenn man so einen Stumpf im Garten hat, also manchmal kommt da noch mal was. Ja? Aber oft sagt man, mach das doch weg, die ganzen Wurzeln, das geht doch, das bringt doch nichts mehr, dieser Baum. Ja? Aber Gott sagt, nein, da gibt es diesen Stumpf, diesen Baumstumpf von Isai herkommend, also wie ein Stammbaum. Ja? Isai, der Vater von König David. Ja? Und da wird noch mal etwas hervorsprossen, ein Netzer. Das ist das hebräische Wort. Und das Witzige ist, dass später, als Jesus in Nazareth war, dieses Wort Netzer in dem Wort Nazareth drinsteckt. Das Wort Nazareth kommt in der Bibel im Alten Testament gar nicht vor. Es ist eine relativ junge Stadt. Ja. Verglichen, ich mache mal einen Vergleich, einen modernen Vergleich, wie die Stadt Brasilia, ist eine ganz junge Stadt. Moskau ist eine relativ junge Stadt. Kiew gibt es schon seit 1500 Jahren. Moskau gibt es erst seit 400 Jahren vielleicht. Ja. So ähnlich war das Gefühl auch Nazareth. Ja, Nazareth kommt im Alten Testament gar nicht vor. Und trotzdem sagt später der Lukas, sagt er, aus dem Haus, aus der Stadt Nazareth ist Josef nach Bethlehem gegangen. Ja. Aber später sagt Matthäus 2, Vers 23, als sie dann wieder angekommen sind in Nazareth, in einer Stadt, ließen sie sich in Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wird, dass der Nazarener genannt werden wird. Wo hat denn ein Prophet vom Nazarener gesprochen? Ja, es gibt nur diese eine Stelle aus Jesaja 11, ja, wo von diesem Spross die Rede ist, was auf Hebräisch Netzer heißt. Ja. Und Nazarener ist jetzt der von diesem Spross kommt. Also sehr interessant. Unter dem Kreuz, ja, hat ja Pilatus diese Aufschrift anbringen lassen, auf Lateinisch INRI, Jesus König der Nazarener, König der Juden, ja, der Nazarener. Ja. Und Nazareth war in jüdischen Ohren die Stadt unbedeutend. Wie gesagt, eine junge Stadt, hat im Alten Testament in den Propheten überhaupt keine Rolle gespielt, war sogar ein Stück weit verachtet, ein Stück weit so belächelt. Wir haben es da gemerkt, wo einer der ersten Jünger eine Werbung machen will für Jesus und sagt, wir haben Jesus kennengelernt, ob der nicht der Messias ist, müssen nicht kommen und ihn kennenlernen, der kommt aus Nazareth. Und er sagt dann Nathanael, Nazareth? Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Aus Nazareth habe ich nur komische Sachen gehört, schlechte Meldungen in Nachrichten. Aus Nazareth und schon gar keine christlichen oder noch keine verheißungsvollen, keine prophetischen. Was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Es gibt später eine Diskussion unter den Zeitgenossen Jesu, weil sie sagen, aus Nazareth, das ist doch in Galiläa, da steht doch kein Prophet auf. Guckt mal rein in Johannes 7, Vers 40 bis 42. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, das ist wahrhaftig ein Prophet. Die hörten Jesus und dachten, wow, der ist, wie wir eben gerade gesungen haben, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Da ist doch Power dahinter, da ist doch Kraft dahinter. Und seinen Worten folgen sogar Zeichen und Wunder. Ein Prophet. Vers 41, andere aber sprachen, das ist der Christus. Andere aber sagten, ist nicht nur ein Prophet, ist sogar der Messias, haben einige sich getraut zu sagen. Wieder andere sagten, Diskussion, typische jüdische Situation, Diskussion. Ja. Kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Messias aus dem Samen von David kommt, und zwar aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt? Aus dem Dorf Bethlehem, wo David aufgewachsen ist. Ja. Was hat das mit Nazareth zu tun? Aber das ist ja dieses Geheimnisvolle. Josef wäre ja nie in Bethlehem gelandet, wenn nicht diese Volkszählung gewesen wäre. Ja? Hat Gott gebraucht, damit er nach Bethlehem kommt. Und tatsächlich war er dort. Aber seine Geburt war verborgen, war lange Zeit verborgen. Ja? War immer der Nazarener. Ja? Was, wie gesagt, eigentlich gar keinen so positiven Klang hat. Müsste man sich mal was Modernes ausdenken, was nicht so toll klingt für einen Propheten. Ja, aber das ist so zum Inbegriff geworden und die Christen heißen ja im Orient, da wo noch die alten Sprachen sind, also Hebräisch, Arabisch und solche Sprachen, also alte orientalische Sprachen, da heißen die Christen ja nicht Christen, ja, sondern wir heißen die Nosrim, Nazarener, das sind die Nosrim, ja. Ganz traurig ist das in Erscheinung getreten, als es diese IS-Überfälle auf christliche Gegenden gab. Ja, im Irak, in Syrien, ich glaube auch im Iran. Ja. Aber da haben die für die nach ihnen kommenden Kämpfer, IS-Kämpfer, haben die an die Häuser von den Christen einen arabischen Buchstaben gemacht. Der wurde manchmal dann im Internet, manchmal so wie ich bin Charlie oder so, haben manche dann auch so dieses Symbol sich auf Facebook als Profilbild gemacht. Ja, ja, so ein arabisches Symbol, ja, das ist der Buchstabe N. Das steht für Christen. Ja. Aber hat mit dem Wort Christen gar nichts zu tun, sondern es sind die Nazarener. Die von Urzeiten wurden die Christen im Orient Nazarener genannt. Ja. Kommt letzten Endes daher, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist, von seinem irdischen Werdegang, von seiner Biografie her. Und letzten Endes vom Propheten Jesaja, aus Jesaja 11, was wir gelesen haben. Das ist spannend. Jesus bezieht sich auf diese Eigenschaft. Das ist für Jesus nicht eine Sache, die er schnell vergessen würde. Ja? Also manche, die verleugnen ja fast ihre Abstammung, zumindest eine Hälfte. Ja? Und Jesus steht dazu. In Offenbarung 22, Vers 16 sagt der erhöhte Herr zu Johannes, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Netzer, der Spross von David. Der helle Morgenstern, wo wir letztes Mal von gehört haben. Ja? Also er verleugnet seine Abstammung nicht. Ja? Von David, aus dem Hause David. Auch wenn da in seiner irdischen Abstammung nicht nur Dinge waren, auf die man stolz sein kann. Das ist ja dann oft so. Wenn du viele Generationen hast, ich kenne das aus meiner Ahnenforschung, da gibt es immer Sachen, auf die du stolz bist. Du denkst, boah, wow, was für tolle Kerle. Ja? Und Jesus konnte stolz sein auf einen frommen, hingegebenen König. Ja? Aber da waren auch Erbschleicher, da waren Götzendiener, da waren Ehebrecher dabei. Bei den Frauen, da war eine Prostituierte dabei. Möchtest du von der Prostituierten abstimmen? Ja, weiß es nicht, ob man sich das so aussucht. Ja? Aber es waren jedenfalls Dinge, für die man sich auch schämen konnte. Und das ist auf der ersten Seite des Neuen Testamentes. Ja? Als Hinweis dafür, dass der Messias Mensch geworden ist, auch in unserer Niedrigkeit, in unserer Schwachheit und unsere ganzen Wege, die auf und ab gehen, auch mal Abwege sind, in diese Natur ist Jesus hineingekommen, in diese menschliche Natur, ja, die nicht nur strahlende Sieger hervorgebracht hat. Ja, und das wird im Stammbaum von Jesus deutlich. Und es wird aber auch deutlich, dass es Gott nicht gehindert hat. Diese Vorfahren, ja, sowohl Gläubige als Ungläubige, sowohl Gute als auch Schlechte, sagen wir mal, also zumindest für die man sich, wie gesagt, nicht so, wofür man sich schämt, ja, in den Stammbaum Jesu hineinzubringen, wird ausdrücklich auch gesagt, wenn man das so in Ruhe so mal durchliest. Ja. Und Jesus hat sich dessen nicht geschämt. Das ist für mich ein Hinweis auch, dass ich auch meine Herkunft auch annehme, egal wie die ist, egal wie die Geschichte, wie die Vorgeschichte ist. Egal wie die Vorgeschichte ist. Ich habe auch schon Leute mit Christen gesprochen, die dann irgendwann gesagt haben, sie kommen nicht drüber weg, sie sind irgendwie in der Prostitution gezeugt worden und haben eine ganz schlimme Vergangenheit, haben sogar Hepatitis sowieso davon mitgenommen in ihr Leben, obwohl sie ein ganz normales Leben eigentlich geführt haben, ja. Aber wie Gott sich dann ihrer erbarmt und Gott ein neues Kapitel aufschlägt und Gott eine neue Natur, ein neues Leben und eine neue Abstammungslinie göttlicher Art hineinbringt in unser Leben. Das ist das Entscheidende. Ja? Deswegen ist Jesus der Sohn Davids, aber er ist eben auch der Sohn Gottes. Und damit fängt, ganz anders als das Matthäus-Evangelium, das Johannes-Evangelium an. Ihr kennt das? Wie fängt das Johannes-Evangelium an? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Ohne es, alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. Hier geht es überhaupt nicht um David, hier geht es überhaupt nicht um die irdische Abstammung. Nur die göttliche Herkunft von Jesus wird hier bei Johannes hervorgehoben. Fast als würde es die andere gar nicht geben. Dann heißt es im Vers 14, was wir auch schon gesungen haben, das Wort wurde Fleisch. Das ist so das alte deutsche Wort. Ich weiß nicht, wie ist es im Russischen? Steht da auch das Wort Fleisch? Was steht da? Ja? Also das klingt ja, wenn wir sagen, sehr irdisch. Ja? So, Fleisch hat im Neuen Testament auch oft einen eher negativen Beigeschmack. Ja? Bei Paulus, oder? Ja? Das heißt auch, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Also Fleisch steht für Schwachheit, steht für Anfälligkeit, ja, auch, ja, anfällig auch sogar für Versuchung, für Sünde, das Fleisch stellt den Beinchen, ja, manche haben dann gesagt, ja, das Fleisch war wieder willig, also nicht der Geist, das Fleisch war willig, ja, ja. Also, und in diese Natur des Menschen, ja, ist Jesus hineingekommen, aber er ist hat diesen göttlichen Ursprung, der wird hier bei Johannes so betont. Diese göttliche Herkunft, wenn du so willst, wie bei Vater und Mutter, ja, väterlicherseits, stammt er eben von dieser Zeugung in der Ewigkeit her und Maria hat ihn nur zur Welt gebracht. Aber der Vater ist Gott, der himmlische Vater. Und dieser Anteil Gottes ist so stark in ihm, dass Jesus gesehen hat, dass sogar sein Vorfahre David sich eigentlich vor ihm verneigt. Das ist ja diese Rätselfrage, die Jesus diesen schlauesten Leuten seines Volkes stellt. Da gab es ja Schriftgelehrte, Pharisäer, die wussten alles grundsätzlich. Ja? Also die haben nicht zu erkennen gegeben, dass sie Fragen haben, aber Jesus hatte eine gute Frage an sie. Und das steht in Matthäus 22. Jesus hat die Gelegenheit ergriffen, jetzt waren die alle beisammen, jetzt haben sie ihn schon so ein bisschen, ihn haben sie nämlich ausgequetscht, wie so einer, der so eine mündliche Prüfung machen soll. Ne? Und Jesus hat spannende Antworten gegeben und jetzt stellt er mal eine Frage. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr denn von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten zutreffend, er muss von David abstammen. Gibt es im Talmud auch Diskussionen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, aber von David muss er abstammen. Da ist man sich schon einig, ob man nun an Jesus glaubt oder nicht. Er spricht zu ihnen, ja, warum nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht? Und jetzt zitiert er Psalm 110, der Herr, das ist Gott Vater, J-H-W-H, also der Name Gottes steht da im Hebräischen, der Herr sprach zu Adonai, was mein Herr bedeutet. Also Gott, der Vater, sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, auf die Stufe Gottes. Wow, ich dachte, Gott ist einzig. Schma Israel. Ja, Gott ist einer. Da kann doch nicht noch ein Zweiter auf dem Thron neben ihm Platz nehmen. Vielleicht unter ihm, vor ihm, bei ihm, die Engel, keine Ahnung. Aber doch nicht neben ihm, kann doch nicht noch jemand Platz nehmen. Er ist einzig. Das ist doch das Bekenntnis. Es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott sagt zu meinem Herrn, zu jemandem, den David Adonai nennt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das hat David ja so offensichtlich, oh ja, das gehört zum Psalm 110, wow, haben die Schriftgelehrten geachtet als Gottes Wort. Ja? Und da fragt Jesus sie, wenn David ihn Herr nennt, wie kann er denn gleichzeitig sein Sohn sein? Also mein Vater hat nie zu mir Herr gesagt. Deiner? Nee, auch nicht. Ist jemand hier, wo der Großvater, der Opa, sich vor dir, vor dem Enkel verneigt? Ja gut, doch, manche binden dem Enkel die Schuhe zu. Da kniet man sich auch schon mal nieder. Aber anbetend, verehrend, vor dem Kind, wenn dann umgekehrt. Ja, wenn, dann muss das Kind, der Enkel muss Respekt zeigen. Ja. Aber David erkennt, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes, das ist ja nicht nur mein Sohn, das ist ja der Messias, der Sohn Gottes. Das muss gewaltig für David gewesen sein. Und er hat das in diesem Psalm, im Psalm hat David einige Sachen niedergeschrieben, wo du mit den Ohren schlagerst, wo du denkst, wo hat er denn das jetzt her? Ja. Aber der hat diese Szene gesehen, der David hat das aufgeschrieben und ist in der jüdischen Bibel, in unserem Alten Testament gelandet. Vers 46, und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Diese schlauen Pharisäer, diese klugen Schriftgelehrten. Und von dem Tag an getraute sich auch niemand mehr, ihn zu fragen. Ja? Also in dem Moment, wo Jesus anfängt, Fragen, wo er Fragen stellt, dann hören die Fragen der Menschen allmählich auf. Ja? Ja, vielleicht könnte es auch mal passieren. Ja? Ich habe so viele Fragen an Jesus. Jesus, warum hast du das gemacht? Warum hast du damals nicht eingegriffen? Warum ist das passiert? Wie ist das und so? Und irgendwann mal, wenn Jesus dir mal ein paar Fragen stellt, vielleicht bist du dann ein bisschen ruhiger. Kann auch sein. Ja? Fällt mir nur gerade so ein. Aber guck mal, so reich ist das Wort Gottes, dass er uns im Johannesevangelium so diese Seite der göttlichen Abstammung Jesu vor Augen führt. Im Matthäus-Evangelium ganz betont diesen Sohn Davids, die menschliche, irdische Abstammung betont. Und die Kombination quasi Matthäus 1 plus Johannes 1 ergibt Römer 1. Ja, die ist in Römer 1 drin. Ja, immer am Anfang, sehr schön zu merken. Und da schreibt Paulus nämlich, kommt beides nämlich drin vor, Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Jetzt kommt's. Seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, kein Missverständnis aufkommen lassen. Es gibt nur halt diesen einen. Also der hat tatsächlich nach dem Fleisch eine Abstammung von David und nach dem Geist, dem Heiligen Geist, durch den er im Leib der Maria hineingekommen ist, ja, von Gott, ein Sohn Gottes. Das ist doch spannend. Das gehört so zusammen, das gehört so 100% zusammen. Und das macht Weihnachten aus, das ist die Weihnachtsbotschaft. Das bedeutet nämlich für uns, dass er uns versteht. Dass er dich und mich versteht. Der hat auch eine ganz, ja, nicht so einfache Vorfahrenreihe, ja, sagen wir mal. Ja. Eine Familie, wo es viel Licht und Schatten gab. Und der ist ein hoher Priester geworden, der dich und mich versteht. Ja? Im Hebräerbrief wird das so ausgeführt. Ich lese euch diese Passage mal aus Hebräer ab, Hebräer 4, 14. Deswegen ist er eine ganz andere Art von hoher Priester als das, was Menschen hervorbringen können. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das ist jetzt Glaubenssache. Ja, Jesus kannte ja noch kein Internet. Ja? Also was da für Gefahren lauern. Ja? Jesus ist ja nicht in unserer Zeit. Ja? Also hier heutzutage gibt es Versuchungen. Die hat es früher gar nicht gegeben. Ja? Was hat jetzt einer gesagt, unserer Kinder? Ja, heute ist es was ganz anderes, Kinder großzuziehen, als noch früher, vor 20, 30 Jahren. Das ist ganz anders, ja. Aber im Prinzip ist es doch dasselbe, oder? Und das ist der Glaubenssache. Glaubst du, dass Jesus in allem versucht worden ist, wie wir? Doch, ich glaube das. Nicht jedes Detail, nicht jede Einzelheit, aber so von den Bereichen her, sage ich, von den Dingen, die es so im Leben gibt. Und er ist ohne Sünde geworden, aber er versteht dich. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Da ist einer von uns, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn jeder aus den Menschen genommene Hohenpriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er ja auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Klar, also ein irdischer hoher Priester versteht uns auch, ja, aber der kann uns nicht wirklich helfen. Um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst für die Sünden Opfer darbringen. Also der irdische hohe Priester muss erstmal sein eigenes Leben in Ordnung bringen, bevor er für die anderen eintreten kann. Anders bei Jesus. Keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern er empfängt sie, der von Gott berufen wird, so wie Aaron. So hat, Vers 5 ist das jetzt, vom Kapitel 5, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Klammer auf, in Psalm 2, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das steht in dem Psalm 110, den wir eben vorhin gehört haben. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches, da steht ja auch wieder dieses Wort, Fleisch. Ja, nicht fleischlich, aber Fleisch steht für Anfälligkeit. Hinfälligkeit des menschlichen Lebens. Störanfälligkeit. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, Sohn Gottes, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Also hier wird so diese Niedrigkeit Jesu geschildert als Trost für uns. Das soll uns doch trösten, dass hier einer von uns unser hoher Priester ist, wenn ich zu Jesus komme, ja. Ist das nicht einer, der fernsteht von meinem Ergehen? Ja? Ja, Gott, du bist da im Himmel. Du kannst das nicht verstehen, was hier unten auf der Erde los ist. Was hier abläuft, was hier abgeht in Beziehungen. Doch, Jesus kann mitreden. Er kann auch mitfühlen. Er kann mit dir und mir auch mitfühlen. Er hat auch gefleht. Warum hat er nicht einfach 12 Legionen geordert? Ja? Nein, er hat zum Vater gefleht. Und er hat geschwitzt und er hat sich durchgekämpft. Ja? Man denkt natürlich an den Garten Gethsemane, aber auch sein ganzes Leben, ja, waren doch die Tage seines Fleisches, wo er immer wieder auch gebetet hat, gefleht hat, enttäuscht wurde von Menschen, ja, und alles Mögliche, was ihm alles widerfahren ist. Und dadurch kann er wirklich ein hoher Priester sein, der wirksam für uns eintritt, ja, ohne Sünde und gleichzeitig dich und mich versteht. Also, ich sehe an Jesus, dass er diese beiden Identitäten, nennen wir das mal, diese beiden Naturen menschlicher und göttlicher Abstammung sozusagen in sich trägt. Und wie ist denn Jesus damit umgegangen? Das wäre für mich das Vorbild für uns. Denn wenn wir von Gott das neue Leben geschenkt bekommen, bekommen wir ja die Kindschaft von Gott geschenkt. Wir sind Kinder unserer irdischen Eltern, wie bei Jesus, ja, allerdings mütterlicher und väterlicherseits. Aber wir werden zu Kindern Gottes, wenn wir Jesus annehmen, die ihn aufnehmen, die werden Gottes Kinder. Ja? Und da haben wir eine neue Identität. Und wie kriegt man die jetzt zusammen? Das macht doch unser Leben aus, oder? Wie kriegt man das zusammen? Wie hat Jesus das zusammengebracht? Und da musste ich an den 12-jährigen Jesus im Tempel denken. Also nach der Weihnachtsgeschichte, man liest ja jetzt so die Texte über Weihnachten, werden wir auch am Heiligabend auch schon nochmal auf uns wirken lassen. Ja? Da hört man so die Texte über Weihnachten und so. Wenn man das dann weiterliest, kurz danach, ist dann diese Begebenheit geschildert, Zeitraffer, 12 Jahre später, wie Jesus im Tempel ist. Der hat mit seinen Eltern gar nicht mehr nachgedacht. Und dann machen sie ihm Vorwürfe, kommen zurück, haben ihn gesucht ganz lange. Und da gibt er ihnen doch diese geheimnisvolle Antwort in Lukas 2, 49. Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er hat sich zum ersten Mal bewusst oder erkennbar zu seinem himmlischen Vater gestellt, zu seiner göttlichen Identität, wenn du so willst, ja? Zu seiner anderen Identität. Er stammt nicht nur von David ab, er hat einen himmlischen Vater und es hat ihn gezogen, als er zum ersten Mal hinaufgegangen ist zum Fest. Oh, und das Wort Gottes und der Tempel. Und hat gemerkt, hier bin ich Gott nahe, dem Vater. Das ist sein Vaterhaus. Und das tut weh. Das tut wie eine Verleugnung. Ja? Aber guck mal, er hat die Eltern noch nicht verlassen, denn es heißt danach, im Vers 51, er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Braucht er doch gar nicht mehr. Er ist doch der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes braucht sich doch nicht den Eltern, der Josef, also so perfekt war der wahrscheinlich auch nicht. Maria, so perfekt war die wahrscheinlich auch nicht. Warum muss er sich denn den unterordnen? Er hat doch den himmlischen Vater. Also er hätte doch jetzt auch einen Cut machen können, oder? Mit 12 Jahren. Nur noch der himmlische Vater. Nein, macht er aber nicht. Also er bringt diese beiden Identitäten zusammen, indem er sich auf der Erde und in seinem irdischen Leben, in den Tagen seines Fleisches, auch Menschen, auch seinen irdischen Eltern unterordnet und gleichzeitig, das ist das Vorbild für mich, gleichzeitig seiner göttlichen Identität Vorfahrt gibt. Nummer 1 ist der Vater im Himmel. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja? Und dann klar, ich kann mich trotzdem meinem Chef unterordnen, ich kann mich sogar einer Regierung unterordnen, einer weltlichen Regierung. Ich kann mich meinen Eltern unterordnen, je nachdem. Ja. Das schließt sich nicht aus, das hat uns Jesus vorgemacht. Aber er hat gezeigt, boah, diese Identität, danach richte ich mich aus, das hat Priorität, das hat Vorfahrt. Und so beschreibt es eigentlich ja Paulus auch, da geht es ja auch im Galaterbrief um Fleisch und Geist. Ja, welche Identität, ja? Da geht es ja nicht darum, dass wir haben plötzlich keine fleischliche Existenz mehr als Christen. Ja, nee, wir bleiben im Fleisch. Solange wir im Fleisch sind, heißt das, solange wir auf dieser Erde sind, haben wir auch diese Identität. Ja? Und müssen mit ihr irgendwie umgehen. Können das nicht verdrängen, sollen es auch nicht. Aber Paulus fordert auf, dass wir dem Geist Vorfahrt geben. Das steht in Galater 5, Vers 16 bis 17. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ich habe also beide Identitäten, beide Abstammungen. Im Fleisch stamme ich von meinen irdischen Eltern ab, im Geist vom himmlischen Vater. Ja? Aber gebt dem Geist Vorfahrt, heißt das für mich. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr eigentlich wollt als Kinder Gottes. Ja? Also es kann auch passieren, dass diese beiden Identitäten in Opposition geraten, in Stress, in Kampf. Ja? Das Fleisch sagt mir, bleib liegen. Gott hat dich auch lieb, auch wenn du keine Andacht machst. Der Geist sagt, oh, ich habe Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott, vor der Arbeit, bevor ich zur Arbeit oder irgendwohin aufbreche. Ja? Könnte man 1000 Beispiele bringen. Ja? Und Paulus sagt, gebt dem Geist die Vorfahrt. Das kann sich auch mal widersprechen und das hat sich auch in Jesu Leben immer wieder auch mal in so eine Opposition begeben, in einen Widerspruch. Jesus ist am Lehren. Jesus lehrt als Sohn Gottes, in seiner Identität als Sohn Gottes, lehrt er die Menschenmenge. Da kommt seine Familie. Da kommt seine Familie von draußen und dann heißt es, oh, deine Mutter ist da und deine Geschwister sind da. Die wollen dich sprechen, ja? Boah, sofort alles stehen liegen lassen. Tschüss, mach weiter. Familie ist aber das Wichtigste. Weihnachten, das Fest der Familie. Familie ist das Allerwichtigste. Leute, wenn du schon eine hast, sei froh. Ja, ist ein bisschen komisch, aber sei froh. Familie ist das Allerwichtigste. Nein, ist es eben nicht. Das hat Jesus gezeigt, hat Jesus mir vorgemacht. Ist es eben nicht. Hauptsache gesund, nee. Hauptsache Gott. Hauptsache Familie, nein. Wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Könnt ihr nachgucken, Lukas, Matthäus 12, 48 bis 49. Er streckte seine Hand aus über die Jünger und sagt, siehe da, meine Mutter. Hier ist ja eine Mutter, keine Ahnung. Genau. meine Brüder, meine Geschwister. Boah, das war eine Unverschämtheit. Das war ein Schlag ins Gesicht. Die sind extra von Nazareth auf den weiten Weg gegangen, um ihren Sohn zu besuchen. Naja, ich glaube, die wollten ihn auch zur Rechenschaft ziehen oder ein bisschen von dem verrückten Trip so ein bisschen abholen. Ja? So ein bisschen einkassieren. Ja? Das hat Jesus nämlich gemerkt. Die haben nämlich gemerkt, ey, der fängt jetzt an durchzudrehen. Wir müssen den mal wieder ein bisschen normal hinkriegen. Der ist in so einer Sekte. Der macht verrückte Sachen. Müssen wir mal wieder einfangen. Da nimmt nämlich die irdische Abstammung plötzlich manipulative Züge an. Und dagegen hat Jesus sich vehement gewehrt. Auch bei seiner Mutter. Was habe ich mit dir zu tun? Ja, mach doch, die haben keinen Wein mehr. Da ist das und das und so und so. Und mach doch mal das. Mach doch mal das, mach doch mal das. Was habe ich mit dir zu tun, sagt Jesus. Wow, das war mal nicht sehr nett. War auch nicht sehr untergeordnet. Wenn es um den Geist geht, wusste Jesus genau, wo die Vorfahrt ist. Da geht's um den himmlischen Vater. Da ist die Vorfahrt. Ich werde es nicht vergessen, als eine Cousine von mir geheiratet hat. Die ging auf ein paar Jahre später auf die Bibelschule, lernte dort einen netten Kommilitonen kennen. Die wollten heiraten und die waren drauf und dran, in die Mission zu gehen. Hatten einen Ruf nach Südamerika, nach Peru, also Lima, Hauptstadt von Peru, und bereiteten sich darauf vor. Und es war noch die Hochzeit. Ja. Und ihre Familie, / meine Familie, konnte damit irgendwie umgehen. Ja, später ist da sogar noch eine andere Cousine, die Anne-Kathrin, in die Mission gegangen, in Südsudan, ja, mit ihrem Mann. Das war für die auch nicht einfach, aber so, die haben gesagt, okay, wenn das dein Weg ist, wir begleiten dich, wir segnen dich. Aber dieser junge Mann, das war der Erbe eines Familienunternehmens, eines großen Landwirtschaftsbetriebes in Franken. Und das war überhaupt nicht auf dem Zettel. Der Vater ist noch nicht mal zur Hochzeit gekommen, zumindest jedenfalls nicht zur Trauung, zu dieser komischen Sekte da. In Donauwörth war dann die Trauung, ich war dabei und danach sehe ich, wow, der kommt jetzt, der Schwiegervater oder der Vater des Bräutigams kam mit so einem fetten Mercedes dann nach dem Gottesdienst vorgefahren, demonstrativ, als Zeichen der Ablehnung. Ja. Der hat nichts geerbt von dem ganzen Zeug, was der Vater ihm zugedacht hatte. Hätte doch ein bisschen mehr Respekt vor dem Vater, hätte doch auch mal gut getan, oder? Wir sollen doch Vater und Mutter ehren, oder? Wir sollen doch auch untertan sein. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann gehorchen wir Gott mehr als den Menschen. Der hat das alles in die Tonne getreten. Aber der hat sein Know-how von dieser Landwirtschaft hat er in die Slums in Peru gebracht, in Lima. Meine Cousine, die war Dorfhelferin in Bayern, ja. Der hat ihr Know-how dort in diese Missionsarbeit gesteckt. Die haben da Bäckereien gehabt nachher und eine ganz, ganz tolle Arbeit. Diese Neffen sind dann, also Südamerikaner, ja gut, ist halt so, ja, geworden. Ja. Die haben nicht so gut Deutsch gesprochen, aber sie sind den Weg mit Gott gefahren. Manchmal hat das Vorfahrt. Bei uns hat sich das mal so ganz, ganz kurios, ganz dumm ergeben, als mein Schwager geheiratet hat. Ja, erst haben sie gesagt, das ist ganz, wir machen keine große Sache draus. Ganz klein. Wir wussten noch nicht genau wann, haben das nur so gesagt, das kommt jetzt irgendwann demnächst. Ja. Plötzlich flattert eine Einladung ins Haus, war die in 6 Wochen oder so. Ja, wir wollen das doch ein bisschen größer feiern, denn es wird zusammengelegt mit dem runden Geburtstag von dem Schwager. plus Hochzeit. Boah, Riesenfamilienfest. Und wir hatten gerade, das ist gerade schon lange vorher, wir haben einen relativ langfristigen Terminkalender teilweise, haben wir Redner eingeladen für dieses Wochenende, für diesen Samstag, für Christen im Beruf. Ja? War schon gebucht, war schon alles gebombt. Wir hatten seit ein paar Monaten 3 Pflegekinder bei uns aufgenommen, die noch ganz neu bei uns waren. Ein Kind musste Operation über sich ergehen lassen, kurz ein paar Tage vorher. Und hatte an demselben Wochenende Geburtstag, wo der runde Geburtstag des Schwagers war und diese wunderbare Hochzeit. Und mein Schwiegervater, der selbst evangelischer Pfarrer ist, hat gesagt, die Familie geht vor. Familie ist das Wichtigste. Da musste ich als jüngerer Kollege, Amtskollege, mussten wir ihm das klar machen. Nee, es gibt Situationen, wo es nicht so ist. Ich glaube, die tragen es das heute noch nach. Ich glaube, das ist irgendwie in der Familienchronik ist das fest verankert, dieser nicht mitgefeierte, ja, könnt ihr ja sehen, wie ihr wollt. Wir haben das Gefühl gehabt, wir sollen hier an dem Samstag was anderes machen. Ja? Weil wir glaubten, so auf Gott zu hören. Ich will das nicht arrogant formulieren, aber wir waren uns da ziemlich sicher, dass wir das so machen sollten. Und so Situationen gibt es, wo wir die göttliche Abstammung auf den himmlischen Vater mehr hören als auf den irdischen oder auf irdische Eltern. Und Gott wird in eurem Leben solche Situationen schon geschenkt haben oder eines Tages schenken. Das ist dann manchmal so, wo du nicht aus dem Reflex heraus einfach sagst, ja, ist klar, die Kinder haben immer Vorrang oder die Familie hat immer Vorrang. Ja, logisch, das ist doch keine Frage. Ist doch Weihnachten, Familie hat immer Vorrang. Ja, kann man mal so machen, aber wenn es ein Prinzip ist, dann ist das schräg. Direkt vor dieser Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel, direkt davor, wird geschildert, wie sie 12 Jahre vorher im Tempel war. Und dieser greise Simeon, der Maria sagt, ich sehe, wie durch deine Seele ein Schwert dringen wird. Wow, was auch immer das heißt. Ja. Und das war dieses Schwert des Geistes, ja. Wo die Maria irgendwann mal merkte, der hört gar nicht mehr auf mich. Der geht seine eigenen Wege. Der hat eine ganz andere Peilung. Der kümmert sich ja gar nicht mehr um mich. Ich bin auch deine Mutter, du musst dich um mich kümmern. Ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, ich bin auch schon 46. Wie alt mag sie gewesen sein, als Jesus gestorben ist? Keine 50 jedenfalls. Du musst dich doch jetzt um mich kümmern. Und der hat sich tatsächlich am Kreuz um sie gekümmert. Kennt ihr das? Am Kreuz. Also Jesus hat das nicht verleugnet, Jesus hat das nicht weggetan, aber ein Schwert ist durch die Seele von Maria gedrungen. Du kannst deine Kinder eines Tages nicht mehr beeinflussen. Die gehen ihren eigenen Weg. Ich musste vor ein paar Tagen an dieses Missionars-Ehepaar denken, die nach Kambodscha gegangen sind, als junge Leute. Auch jung verheiratet, Paar 21, 22 Jahre. Amerikanisches Ehepaar. Die Eltern haben sie christlich erzogen und die waren ganz begeistert, dass die Kinder auch den Glauben angenommen haben. Das ist immer eine schöne Freude, ja, wenn man selbst Christ ist. Die Kinder werden auch Christen. Dann haben sie sich in die Mission rufen lassen und die Eltern haben sie gesegnet. Und das war in Kambodscha, als die Roten Khmer die Regierung übernommen haben, schon 40 Jahre her. Ja. Eine Schreckensherrschaft. Und da wurden nach und nach die ganzen Ausländer natürlich ausgeflogen von den Botschaften. Ja. Und die wollten da bleiben. Gott hat zu ihnen gesprochen. Sie sollen da bleiben. Und haben diese christlichen Eltern haben sie angefleht, ihr werdet sterben, ihr kommt um, ihr seid so jung, welchen Sinn macht das fürs Reich Gottes, wenn ihr euer Leben da diesen kommunistischen roten Khmer da irgendwie da lasst. Da habt ihr gar nichts bewirkt. Hier in Amerika könnt ihr weitermachen. Wir können beten für Kambodscha. Wir bleiben in Kambodscha. Sie waren die einzigen Amerikaner, die dann in Kambodscha geblieben sind. Alle anderen wurden ausgeflogen. Und dann entstand Erweckung. Gibt es ein Buch, kann ich euch einen Link in die Gemeindegruppe schicken, gibt es ein Buch drüber. Ja? Das Leuchten zur Zeit der Roten Khmer, als die Sturmflut kam, da kam eine kommunistische Flut und dann kam die Erweckung. Tausende haben diese zwei Leute zum Herrn geführt. Ja, und die Eltern, die waren zerbrochen, die haben ihre Kinder sterben sehen, die haben überlebt. Gott hat sie bewahrt, aber Gott hat zu ihnen gesprochen. Und sie haben als junge Leute diesen Schmerz ertragen, von ihren Eltern abgelehnt zu werden, als dumm, unvernünftig und so weiter bezeichnet zu werden. und sie mit der Familie zu brechen, aber sie sind den Weg mit Gott gegangen. Und das ehrt Gott. Und das schätze ich auch. Das ist eine harte Sache. Und Maria hat es irgendwann mal eingesehen. Irgendwann mal muss sie sich nach der Auferstehung Jesu eingereiht haben in die Schar der Jünger, Jesus als seine Mutter und seine Brüder bezeichnen. Und sie als leibliche Mutter war selbst auch dabei. Das steht in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle nach der Auferstehung hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria. Nicht Maria Magdalena, nicht Maria sowieso, sondern Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Merkt ihr was? Die irdische Familie war irgendwann kein Bremsklotz mehr, sondern irgendwann sind sie reingegangen in die Berufung ihres Bruders, ihres Sohnes. Irgendwann haben sich selbst eingereiht und haben das Reich Gottes gefördert. Ja? Jakobus, der Bruder Jesu, wurde der erste langjährige Gemeindeleiter und Bischof in Jerusalem, als die Apostel schon längst auf Reisen waren. Judas hat diesen Brief geschrieben, bezeichnet sich als Sklave Jesu Christi. Ja? Was für eine Erkenntnis, dass sie Jesus irgendwann nicht mehr nach dem Fleisch beurteilt haben, sondern nach dem Geist. Also das hat insofern ein Happy End gefunden, trotz dieses Schwertes, was durch ihre Seele gegangen ist. Wir haben also immer beides, wie Jesus, eine irdische Abstammung und einen himmlischen Vater. Es ist immer eine Mischung von beidem, unser Leben. Es ist immer eine Mischung von beidem. Mal kommt das eine stärker zum Tragen, mal das andere. Und manchmal durchdringt es sich auch. Ja? Bei uns greift natürlich die Erlösung, wenn sie auch in unsere irdische Identität hinein, als Versöhnung hineinkommt. Ja? Ich wünsche mir, dass Weihnachten, ja, es ist auch das Fest der Familie, auch bei uns, auch bei vielen anderen, aber dass es eben ein Fest ist, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Sei du der Mittelpunkt auch zu Weihnachten. Können wir mal neu singen, neue Version, neue Textversion. Der Mittelpunkt in meinem Leben, außer an Weihnachten. Auch an Weihnachten. Ja. Warum eigentlich nicht? Wir können auch darauf achten, dass es nicht überhand nimmt, dass wir nicht vereinnahmt werden von sonst was, sonst wem, sondern dass wir wirklich die Geburt Jesu feiern, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Zumindest so von unserer Einstellung her. Wir müssen das nicht dauernd verbalisieren und dokumentieren, aber so von der Einstellung her wünsche ich mir das, ehrlich gesagt. Dass die göttliche Identität Vorfahrt hat in unserem Leben. Wollen wir das mal so mitnehmen? Wollen wir das mal so auf uns wirken lassen? Uns an Jesus orientieren, wie er das zusammengebracht hat, wie er Mensch geworden ist in den Tagen des Fleisches, einer wie wir, ja doch dem Vater Raum gegeben hat, dieser göttlichen Identität. Und ich möchte, dass wir auch unserer Gotteskindschaft auch Raum geben. Ja? Als Jesus sich zum himmlischen Vater gestellt hat, hat er sich natürlich auch zu seiner Familie gestellt. Muss man auch sagen, nämlich zur geistlichen Familie. Ja? Das wäre heute die Gemeinde oder die Gemeinschaft der Christen. Ja? Das gehört auch dazu. Und das schafft auch einen Ausgleich, ja? Dass diese Dinge nicht überhand nehmen brauchen. Ja? Aber es gehört zusammen. Es muss kein Widerspruch sein, ja? Wenn der Geist Vorfahrt hat, wenn der Geist regieren darf.